Auf 1 hat den geheimen Drostenbrief. Er offenbart, was Lauterbachs Chef-Virologe heute nicht mehr wissen will. Ein Jahr Nahostkrieg. Auf 1 nennt auch jene Toten, die das System uns verschweigen will. Und Hunderte in Wien auf der Straße. Österreicher demonstrieren gegen E-Impfpass. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Auf 1 hat den geheimen Drostenbrief, den der Datenanalyst Tom Lausen vergeblich versucht hatte, nach dem Informationsfreiheitsgesetz offenzulegen. Die Beantwortung seiner Anfrage wurde abgelehnt, um das geistige Eigentum von Dr. Drosten zu schützen, so die Begründung. Was steht also im Text, den Drosten im Sommer 2020 zurückzog, weil er dem Regierungshandeln widersprach? Der Chef-Virologe der Charité war gegen knallhart Lockdowns und Massentests. Ungezielte Tests hielt er für nicht sinnvoll. Das geht bereits aus den RKI-Protokollen hervor. Doch nun wissen wir, er riet zu einer Verkürzung des Einsperrens von Menschen. Wörtlich heißt es in seinem Schreiben, wenn man sich neuere Daten anschaut, reicht eine Kurzquarantäne 5 Tage und dabei darf das Wochenende mitgezählt werden. Das ist zu verkraften und allemal besser als ein ungezielter Lockdown. Denn Menschen, die in Quarantäne geschickt werden, seien zu diesem Zeitpunkt kaum noch infektiös, so der Virenforscher. Das wären sie nur in den ersten 5 Tagen nach Krankheitsausbruch. Doch Drosten ging noch weiter. Menschen mit nur mehr geringer Viruslast sollten, Zitat, sofort aus der Quarantäne entlassen werden. Und weiter, es würde die allermeisten sein. Dazu hätten nur die quantitativen Ergebnisse von PCR-Tests genutzt werden müssen, die ohnehin vorgelegen hätten. Drosten hielt es sogar für denkbar, die Kurzquarantäne ohne Labortest zu beenden. Doch er war sich auch bewusst, diese Verantwortung hätten die Amtsärzte wohl kaum getragen. Zitat, ein Hauptproblem ist nämlich, dass Entscheidungen im Zweifelsfall gerichtsfest sein müssen. Deswegen kann man oft gar nicht anders als an externen Vorgaben festhalten, beispielsweise den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Diese sehen aber eine konsequente Verfolgung aller Kontaktfälle vor. Neben der psychischen Erträglichkeit ging Drosten in seinem Papier auch auf die wirtschaftlichen Konsequenzen von Lockdowns ein. Doch all die Informationen hätten wir niemals wissen sollen, weil sie in der Corona-Zeit politisch nicht gewünscht waren. Rund 500 Menschen demonstrierten am Samstag im bayerischen Eichach für die Freilassung des Soldaten und Impfverweigerers Alexander Bittner. Der 41-Jährige ist seit dem 16. September im dortigen Gefängnis inhaftiert. Auf 1 hat sich unter den Demonstranten umgehört und dabei auch die Familie von Alexander Bittner getroffen.
Was sich die Regierung erlaubt, ist eine Frechheit. Alexander Bittner hat niemandem was getan, weder jemanden beleidigt, weder jemanden geschlagen, mit einem Messer angegriffen, umgebracht, vergewaltigt oder sonst was. Er hat sich nur nicht impfen lassen. Und dafür ins Gefängnis zu kommen, ist eine bodenlose Frechheit.
Ich kann keinen Befehl erteilen, in den Impfbereich zu gehen, um mich impfen zu lassen. Das ist ausgeschlossen. Über diese rechtliche Hürde springt die Rechtsprechung Land auf Land ab hinweg, indem sie sie gar nicht wahrnimmt und drumherum läuft.
Er ist ein Held. Wer ist ein Held?
Mein Vater ist ein Held. Ja? Der Alexander Bittner.
Bist du stolz auf ihn?
Richtig, richtig stolz sogar.
Vermisst du deinen Vater?
Ja, sogar sehr. Ich vermisse ihn fast jeden Tag, wo er nicht zu Hause ist, weil ja, ich weiß nicht, wie ich noch länger ohne ihn sein kann.
Wenn mein Papa im Gefängnis sitzen würde, ohne Grund, das muss ich dazu sagen, finde ich sehr traurig, weil ich liebe meinen Papa und die Kinder tun mir extrem leid, weil ich würde ihn erstens nicht ins Gefängnis stecken, aber wenn ich darüber keine Wahl hätte, dann würde ich wenigstens die Bankkonten nicht einfrieren, dass die Familie wenigstens noch Geld dazu hat, dass sie sich um ihre Kinder kümmern können.
Glauben Sie, dass er bald freigelassen wird?
Muss.
Haben Sie im Impfdruck standhalten können?
Selber. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zum Glück aus der Bundeswehr raus. Sonst würde ich neben dem Herrn Bittner wahrscheinlich jetzt in der Zelle daneben sitzen.
Frau Bittner, wie geht es Ihrem Mann im Gefängnis gerade?
Jetzt schlechter. прошлой неделе он был еще хорошо себя чувствовал, сейчас уже он физически может и хорошо, но психически уже хуже.
Es ist nur Ungerechtigkeit in dem Land. Es ist nur Unrecht. Warum? Es ist kein einziger, der die Verbrechen verursacht hat von Corona vor Gericht. Und es werden dauernd unsere Leute, jemand, der sich weigert, geimpft zu werden, ein halbes Jahr wegsperren und ihm alle Bezüge zu kürzen. Das ist eigentlich das Allerhärteste.
Wir entscheiden, wann Alexander da rauskommt. Wir.
Im Sächsischen Landtag ist derzeit ein seltsamer Wettlauf, um die bessere Aufarbeitung der Corona-Politik zu beobachten. Am 2. Oktober beantragte die Fraktion des BSW einen Untersuchungsausschuss hinsichtlich der Corona-Politik der Landesregierung. Damit bestätigte sich zugleich der Verdacht, dass es der Wagenknecht-Partei nicht wirklich um genau diese Untersuchung geht. Denn bereits einen Tag vorher hatte die AfD-Fraktion einen sehr umfassenden Untersuchungsausschuss zum selben Thema beantragt. Dieser kam aber offensichtlich aus dem falschen politischen Spektrum, sodass sich die BSW-Kader nicht überwinden konnten, sich diesem Vorstoß anzuschließen. Der neue Antrag des BSW ist auch deshalb interessant, weil er hauptsächlich auf medizinische und juristische Fragestellungen zielt. Im Gegensatz dazu will die AfD auch die ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Politik untersuchen. Auch scheint man bei den Linken bereits von zukünftigen Pandemien zu wissen. Denn nicht zuletzt soll der BSW-Antrag, Zitat, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass derartige Fehler beim Umgang mit künftigen Ausbrüchen von neuartigen Infektionskrankheiten vermieden werden können. Neben der Ankündigung des Corona-Hardliners Markus Söder, keine offenen Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen mehr einzuziehen, gab es in der Schweiz einen Antrag an den Bundesrat auf Wiedergutmachung für die Opfer staatlicher Strafmaßnahmen. Maßgeblich daran beteiligt war die in der Corona-Zeit gegründete Liste Maßvoll. Auf Eins hat mit deren Präsident Nicolas Rimoldi gesprochen. Rechnen Sie damit, dass diese Motion erfolgreich sein wird?
Nun, ich denke, der bislang größte Erfolg dieser Motion ist, dass es sie überhaupt gibt, dass das Thema Aufarbeitung, dass das Thema Zurückbezahlung sämtlicher Bußen endlich mal einen Weg ins Parlament gefunden hat und das nach bald 4 Jahren Corona-Terror, Schweigen, 4 Jahren Folter, Missbrauch des Rechtsstaates, dass es endlich nun besprochen wird im Parlament. Das kann aber laut Auskunft der beteiligten Nationalräte gut und gerne 1-2 Jahre gehen, bis das Parlament dann endlich darüber befinden sollte. Vielleicht ist diese Zeit gar nicht mal so schlecht, damit wir Ihnen noch viel mehr die Inhalte der RKI-Files und noch mehr Fakten um die Ohren schlagen können, weil die Wahrheit liegt auf dem Tisch. Sie kann niemand mehr leugnen. Es gab nie eine Pandemie. Es war eine Plandemie. Alles war herbeigetestet. Die Fakten sind nun da. Und das Schweizer Parlament würde gut daran tun, endlich Gerechtigkeit allen Opfern der Corona-Justiz erfahren zu lassen. Natürlich nicht den Tätern. Die Täter müssen mit aller Härte bestraft werden, doch darf es auch gar keine Gnade geben, denn Gnade für diese Täter ist Schändung der Gräber ihrer Opfer.
Und das vollständige Interview mit Nicolas Rimoldi sehen Sie wie üblich unter www.auf1.tv. Beim Prozess gegen den Arzt Dr. Walter Weber gestanden 2 Sachverständige nun ein. Masken waren, so wörtlich, die politische Idee eines Versuchs, um die Übertragung von Viren zu verhindern. Damit habe es keinen Beweis für ihre Wirksamkeit gegeben. Das sagten die beiden Rechtsmediziner des Universitätsklinikums Hamburg, Professor Benjamin Ondruschka und Dr. Caroline Edler, letzte Woche bei ihrer Einvernahme, wie Prozessbeobachterin Claudia Jaworski berichtet. Sollte das Urteil durchgewunken werden, würde das Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt, so Jaworski. Denn dann könne künftig jeder gesundheitliche Eingriff mit einer politischen Idee begründet werden. Ihrer Ansicht nach ist die Anklage auf Grundlage dieses Gutachtens nicht mehr zu halten. Einen ausführlichen Bildbeitrag zum Prozess von Dr. Walter Weber finden Sie morgen unter www.auf1.tv. Der Berliner AfD-Abgeordnete Frank-Christian Hansl fordert indirekt die Entlassung des Queer-Beauftragten Alfonso Pantisano. Grund sei ein Foto, das den Regierungsfunktionär in einer Kufir, einem arabischen Kleidungsstück, zeigt. Hansl sagte gegenüber auf 1, dies sei kurz vor dem 7. Oktober ein, Zitat, Affront gegen die Juden in Berlin und Deutschland. Pantisano hatte die Aufnahme auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht. Zugleich warf er SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wörtlich antimuslimischen Rassismus vor, denn der Politiker hatte erklärt, als Homosexueller durch, wie es Kühnert ausdrückte, muslimisch gelesene Männer attackiert zu werden. Hansl erklärte dazu wörtlich, indem Pantisano die muslimische Homophobie als Phänomen ausblendet, schadet er der Community und erweist sich als eklatante Fehlbesetzung in seinem Amt. Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl hat der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert seinen Rücktritt angekündigt. Er begründet den Schritt mit seiner angeschlagenen Gesundheit. In einem Brief an die Parteimitglieder schreibt Kühnert, Zitat, die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Nach Bildinformationen handelt es sich um eine psychische Erkrankung. Auch für den Bundestag will Kühnert daher nicht erneut kandidieren. Mit dem heutigen Tag jährt sich der Angriff der Hamas auf Israel zum ersten Mal. Damit begann ein Krieg, der für Außenstehende nur schwer zu begreifen ist. Israel nimmt für sich in Anspruch, sich gegen den Terror der Hamas verteidigen zu müssen, was angesichts von 1200 israelischen und ausländischen Todesopfern am 7. Oktober 2023 auch nicht aus der Luft gegriffen ist. Doch anders als es westliche Medien in der Regel darstellen, klebt auch an den Händen israelischer Soldaten Blut, und das nicht zu knapp. Seit die Streitkräfte ihren Angriff auf den Gazastreifen gestartet haben, sind dort nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 41.600 Menschen gestorben. Weitere 96.000 wurden verletzt. Bereits vor dem Hintergrund der engen Besiedlung liegt der Schluss nahe, dass es sich nicht nur um Kämpfer der Hamas gehandelt haben dürfte. Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnete zudem 516 Attacken auf medizinische Einrichtungen. Dabei kamen den Angaben zufolge 765 Menschen ums Leben. Und im Libanon sieht die Lage nicht wesentlich anders aus. Diese Bilder zeigen massive Zerstörungen in Wohnvierteln der Hauptstadt Beirut. Allein am 23. September, also noch vor Beginn der Bodenoffensive, forderte der Krieg dort 558 Menschenleben. Tragischerweise sollen sich darunter auch 94 Frauen und 50 Kinder befunden haben. Zudem sollen nach Angaben der Regierung in Beirut rund 100 Ärzte und Mediziner durch israelische Angriffe ums Leben gekommen sein. Und allem Anschein nach ist das gegenseitige Blutvergießen damit noch lange nicht beendet. Seit einem Jahr tobt der Krieg im Nahen Osten. Tod und Zerstörung scheinen kein Ende zu nehmen. Westliche Medien und Politiker unterstützen dabei praktisch einseitig Israel. Auf 1 zeigte dagegen von Beginn an ein objektives Bild der Lage. Vor allem mit unserer großen Dokumentation Krieg um das Heilige Land.
Es war ein furchtbarer Schock für alle im Land.
Sie haben ihn in seinem eigenen Auto erschossen. Was jetzt in Gaza geschieht, ist nichts anderes als Völkermord. Da sind 2 Millionen Menschen, die von der Hamas seit Jahren als Geisel gehalten werden. Widerstand ist grundsätzlich legitim.
Die Wärter hatten nicht nur Freude am Quälen. Es befriedigt sie geradezu.
Wir haben nicht angefangen. Sie kamen nach Israel und haben Menschen umgebracht.
Mr. Secretary General, in what world do you live?
Wir haben das Recht, uns zu verteidigen.
This is not our world.
Die vollständige Dokumentation finden Sie unter www.auf1.tv. Die Lage zwischen Israel und dem Iran bleibt zum Zerreißen gespannt, auch wenn in der Nacht auf Montag doch kein Angriff auf die Islamische Republik erfolgte. Doch massive Luftangriffe auf Ziele im Iran sind wohl nur noch eine Frage von Tagen. Offenbar werden die Details noch zwischen Jerusalem und Washington abgestimmt. So wird der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Dienstag in den USA erwartet. Offenbar, um direkt mit der Regierung von Präsident Joe Biden über die Angriffe zu verhandeln. Bereits am Montag hielt sich der Chef des für die Region zuständigen US-Zentralkommandos in Israel auf. Die Zeitung Jerusalem Post verwies in diesem Zusammenhang auf so wörtlich anhaltende Diskussionen zwischen den Streitkräften beider Länder über einen Angriff auf den Iran. Dabei scheinen hochrangige Kreise in Washington vor allem Schläge gegen die iranischen Atomanlagen verhindern zu wollen. Übereinstimmenden Berichten zufolge boten sie Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu Waffenlieferungen an, sofern er auf die Bombardierung, wie es hieß, bestimmter Ziele verzichtet. In Woche 2 nach den Nationalratswahlen in Österreich sind die Gespräche von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Parteispitzen heute in die nächste Runde gegangen. ÖVP-Interimskanzler Karl Nehammer und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler waren jeweils in der Hofburg geladen, um dort mit dem Staatsoberhaupt über mögliche Regierungskonstellationen zu sprechen. Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer war vor Ort und fasst die Lage zusammen.
Hier hinter mir in der Hofburg, in der Präsidentschaftskanzlei am Ballhausplatz, da waren heute Interimskanzler Karl Nehammer und SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler zu Gast. So wie Herbert Kickl schon am Freitag haben sie sich beide 90 Minuten Zeit genommen und haben ebenso wie Kickl am Freitag keinerlei mediale Stellungnahme im Nachhinein abgegeben. Was jedoch laut unserem Kamerateam anders war als am Freitag, der Raum war heute mit Blumen dekoriert, es gab Kaffee und es hat eine wesentlich gelöstere Atmosphäre geherrscht. Und schon anhand dieser Anhaltspunkte kann man vielleicht auf die ein oder andere Tendenz des Bundespräsidenten schließen. Wie gesagt, inhaltlich gab es heute nichts Neues.
Ja, vielen Dank. Es war ein sehr gutes Gespräch. Wir haben uns natürlich über die politische Lage in Österreich ausgetauscht und es war ein sehr vertrauensvolles Gespräch, das wir miteinander geführt haben. Ich darf mich bedanken, dass Sie hier so lange gewartet haben. Schönen Dank.
Aber die beiden treffen sich bereits morgen wieder, nämlich gegenüber von mir im Bundeskanzleramt. Dort sollen erste informelle Gespräche, wie es heißt, stattfinden. Von Koalitionsverhandlungen oder Sondierungsgesprächen will man noch nicht sprechen. Dabei ist ohnehin bekannt, dass bereits in den letzten Monaten zahlreiche Gespräche zwischen den beiden Parteien stattgefunden haben. Und in einigen Medien kursieren auch schon erste Listen von möglichen Ministerbesetzungen. Ist hier in Österreich also ohnehin schon alles in Stein gemeißelt und in trockenen Tüchern? Keineswegs, denn nach wie vor gibt es zwischen ÖVP und SPÖ zahlreiche inhaltliche Differenzen, die erst noch geklärt werden müssen. Und drittens steht auch immer noch die Frage nach des notwendigen dritten Partners im Raum und auch dessen Bereitschaft, seien es jetzt die Neos oder die Grünen, ist noch lange nicht geklärt. Zudem darf man nicht vergessen, bereits nächste Woche oder am Wochenende finden bereits Wiederwahlen statt, nämlich die Landtagswahlen in Vorarlberg. Im November geht es weiter mit den Landtagswahlen in der Steiermark, ehe dann im Jänner im Burgenland gewählt wird. Und bei all diesen drei Wahlen hat die FPÖ durchaus realistische Chancen, zur stimmenstärksten Kraft zu werden, was möglicherweise die Volkspartei unter Nehammer trotz aller Beteuerungen dann doch in eine Koalition mit den Freiheitlichen drängen könnte. Was klar ist, derartige Wahlsiege würden auf jeden Fall die Machtbasis und die Verhandlungsbasis der FPÖ unter Herbert Kickl wesentlich verbessern. Es bleibt also trotz aller medialen Spekulationen abzuwarten. Morgen geht es hier weiter gegenüber, wie schon erwähnt, im Bundeskanzleramt zwischen Karl Nehammer und Andreas Babler. Und hinter mir in der Präsidentschaftskanzlei in der Hofburg wird Alexander Van der Bellen den dritten und letzten Akt seiner Gesprächsreihe bestreiten, wenn Neo-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Grünen-Chef Werner Kogler zu Gast sind. Wir von Auf 1 werden wieder vor Ort sein und Sie am Laufenden halten.
Am Samstag gab es in Wien erstmals offenen Widerstand gegen die erneut verschärfte Impfpolitik. Demo-Organisator Martin Rutter rief zum Protest gegen den digitalen Impfpass und die, Zitat, Impfdiktatur auf. Einige hundert Menschen sind seinem Ruf gefolgt und vom Parlament aus über die Wiener Ringstraße gezogen. Nur einen Tag nach den Nationalratswahlen wurde in Österreich der sogenannte E-Impfpass verpflichtend eingeführt. Dazu passend wurde prompt ein neuer Impfplan präsentiert, wonach Kinder bis 15 Jahren künftig bis zu 60 Impfungen erhalten sollen. Friedlich, fröhlich und stimmungsvoll, so sei laut den Organisatoren die Stimmung beim Marsch für das Leben am Samstag in Wien gewesen. Knapp 2000 Teilnehmer hätten gezeigt, dass ihnen, Zitat, das Schicksal von Müttern, Babys und jungen Familien nicht egal ist, so die Veranstalterin Felicitas Trachter. Die Initiative aus dem katholischen Milieu richtet sich gegen die aktuelle Abtreibungsgesetzgebung und will Abtreibung wörtlich undenkbar machen. Knapp 100 Linksradikale hielten einen Gegenprotest ab und versuchten, die Teilnehmer mit Farbbeuteln zu bewerfen. Bereits einige Tage zuvor war bei der Karlskirche ein Transparent zur Bewerbung des Marsches von Linksextremisten gestohlen worden. Gegenüber auf 1 gab die Polizei an, deshalb wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und dauernden Sachentziehung gegen Unbekannt zu ermitteln. Die Organisatoren erklärten gegenüber auf 1 zudem, dass in der Nacht vor dem Marsch für das Leben auch bei der aufgestellten Bühne eingebrochen worden sei. Brisant, zuvor hatten Politiker der Grünen zur Teilnahme an der Antifa-Gegendemo aufgerufen. Auch die EU-Abgeordnete Lena Schilling soll vor Ort gewesen sein. 2 Jahre nach der Sprengung von Nord Stream 2 beschäftigt das Thema erneut die UNO. Weshalb genau, erfahren Sie in unserem Meldungstelegramm.
Das Abstammungsrecht in Deutschland soll stärker an die Wünsche der sogenannten queeren Community angepasst werden. Nach den Plänen von Justizminister Marco Buschmann können Kinder in Zukunft ab der Geburt, wie es heißt, 2 Mütter haben. Bislang war dafür eine spätere Adoption nötig. Der Eigentümerverband Haus und Grund warnt vor deutlich steigenden Kosten für private Immobilienbesitzer. Durch die veränderte Grundsteuer drohen Kosten bis zu 1000 Euro pro Haushalt, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke. Mit dem Automobilkonzern Toyota steigt ein weiteres Großunternehmen aus der sogenannten Diversity-Förderung in den USA aus. Das geht aus einem internen Brief an die Mitarbeiter hervor. Toyota wollte sich stattdessen auf Bildungsprogramme und Gewinnung neuer Arbeitskräfte konzentrieren. 2 Jahre nach der Explosion der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 wirft China der Bundesregierung vor, die Aufklärung zu behindern. Pekings UNO-Botschafter Zhe Shuang fragte in New York wörtlich, gab es eine versteckte Agenda hinter dem anfänglichen Widerstand gegen eine internationale Untersuchung? Wurden Beweise in den letzten 2 Jahren vertuscht und vernichtet? In Deutschland ist die transnational organisierte Kriminalität offenbar weiter auf dem Vormarsch. Das sagte der scheidende Generalsekretär der internationalen Polizeibehörde Interpol, Jürgen Stock. Zu beobachten seien vor allem Revierkämpfe verschiedener Drogenkartelle.
Ein solcher Anblick bietet sich nicht alle Tage, denn von den unzähligen Kometen in unserem Sonnensystem ist nur selten einer nah und hell genug, dass man ihn von der Erde aus sehen kann. Doch aktuell befindet sich ein besonders heller Komet in unserer Nähe, der ab dem 10. Oktober wieder sichtbar sein soll. Besonders deutlich wird er am 12. Oktober kurz vor Sonnenuntergang zu sehen sein. Mit einem heißen Getränk steht der Sternenbeobachtung also nichts im Wege. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.